So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Homöopathie-Podcast. Wir sind mitten in der Ernährungsthematik drin. Wir haben schon über Diabetes gehört ein bisschen und über Ernährung im Allgemeinen. Und ich habe dann so ein bisschen nachgedacht, weil ich fand die Folgen, ich weiß nicht, wie ihr sie fandet, aber ich fand sie ganz gut, aber ein bisschen dünn. Ich habe gedacht, ja, Ernährung ist so ein wichtiges Thema in unserem Bereich und ist hier im Podcast auch wirklich zu kurz gekommen bisher. Wir haben noch gar nicht so viel drüber gesprochen, deshalb habe ich gedacht, oh, ich glaube, ich sollte noch jemanden, der über Ernährung und Diabetes vielleicht auch was weiß, jemanden einladen, habe überlegt. Und es ist mir eingefallen, dass ich jemanden in der Familie habe, der exakt das arbeitet. Bisschen peinlich, dass mir das erst dann eingefallen ist. Nämlich meine Schwester macht das und deshalb ist es für mich eine ganz große Ehre, heute meine Schwester im Podcast zu begrüßen. Farina, hallo.
Hallo, ja, schön für die Einladung.
Ja.
Ich höre ja auch zum ersten Mal, wie du darauf gekommen bist, mich einzuladen. Großartig.
Genau,
Ja.
ja. So sehr große Freude, die kleine Schwester im Podcast zu haben. Wir könnten auch ein paar lustige Geschichten über unsere Kindheit erzählen, die hat auch viel Humor. Aber wir
Ja.
werden uns bemühen, weil im Gegensatz zu mir, glaube ich, meine Schwester höchstens fachlich abschweifen wird. Aber wir werden sehen. Wir haben noch nie zusammen ein Interview aufgenommen. Ist auch ein bisschen anders, ne, von der Dynamik dann her, wenn es keine fremde Person ist. So
Stimmt.
lassen wir uns auch beide ein bisschen auf das Experiment ein. Und sonst schneiden wir alles raus. Das.
Perfekt.
Sehr gut.
Folgt
Also,
2 Minuten
genau.
lang.
Damit die Leute auch reinkommen, was mir wieder entfallen ist und mir dann wieder eingefallen ist, ne? Dass du ja da ein Spezialist bist auf dem Gebiet. Vielleicht holst du uns mal ein bisschen rein, wie du denn zu dem Fachbereich überhaupt gekommen bist.
Ja, ich bin von Beruf her Ökotrophologin. Für die, die es nicht zuordnen kann, Teilgebiet Ernährungswissenschaft. Und mein Fokus lag eigentlich schon ab Sekunde 1 auf der Diätetik, auf der Ernährungswissenschaft, auf der Ernährungsmedizin. Das war einfach irgendwie gleich meins. Ja, und ich bin tatsächlich auch wirklich ziemlich schnell bei dem Thema Diabetes gelandet, schon im Studium. Also alles, was irgendwie an Facharbeiten zu schreiben war, an Vorträgen vorzubereiten, auch meine Abschlussarbeit später, drehte sich irgendwie um den Diabetes, weil ja, mein Herzblut hing an der Diätetik und oder der Diabetes ist halt eine der ernährungsbedingten Erkrankungen und diese Mechanismen, die da zum Entstehen der Erkrankung beitragen, fand ich wahnsinnig spannend. Und gleichzeitig ist es aber auch eine der ernährungsbedingten Erkrankungen, die ich mit Ernährung behandeln kann, was ich gleichermaßen faszinierend fand und mir deswegen dieses Thema immer irgendwie gegriffen habe. Ich hätte auch gerne nach dem Studium das dann weiterverfolgt, habe jetzt aber eine gute Lücke von 9 Jahren, wo ich eher in der Krebstherapie tätig gewesen bin und durch private Fügungen bin ich jetzt aber wieder beim Diabetes gelandet und arbeite in der diabetischen Schwerpunktpraxis als Beraterin. Genau.
Super. Ich finde auch, ne, wenn wir, ich komme ja dann eher von den, wenn ich über das Thema rede, von der Medizin, bei uns kam dann Ernährung immer als Risikofaktor. Aber da steht ja dann einfach Risikofaktor Rauchen, wenig Bewegung und dann steht da Ernährung und das war's, ne? Mehr als Mediziner muss man auch irgendwie nicht wissen. Also es war nie mehr gefragt. Wir hatten glücklicherweise eine Ausbildung, dann so einen Bereich Ernährung, so, an den erinnere ich mich noch ganz dunkel, dass wir dort eigentlich mehr oder weniger auch gelernt haben, wie man gesund kocht, aber so richtig was mitgenommen, dass ich jetzt heute noch wüsste, ne, das, was mich am meisten beeindruckt war, sie hat immer alles mit Honig angebraten, das weiß ich heute noch, fand ich ziemlich beeindruckend, habe ich dann auch mehrfach auch reproduziert und es ist wirklich fein, aber weiß ich mal nicht, ob da so die gute Idee war, ne, wenn wir gerade heute von Diabetesernährung reden, alles mit Honig anzubraten, weiß nicht. Ne? Auf jeden Fall ist das wirklich auch ein Thema, was ich hier auch interdisziplinär ausgelagert habe bei mir in der Praxis, dass ich da eine Ernährungsberaterin habe, die für mich mit den Patienten arbeitet, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein wichtiger Punkt. Und ansonsten bin ich ja sehr individuell unterwegs. Weil man auch, finde ich, über Ernährung so viel hört, dass man denkt, ja, das kann auch nicht alles stimmen. Ne? Also ganz schlimm sind ja dann diese einseitigen Ernährungen. Da würde ich dich gerne als erstes was zu fragen, weil man ja hört, ja, du musst dann ohne Kohlenhydrate und dann ohne Fette und dann überhaupt kein Zucker und dann und das und das und das. Und ich denke immer, ja, wenn es so viele verschiedene Arten von der perfekten Diät gibt, dann stimmt da irgendwas nicht. Und empfehle meinen
Ja.
Patienten eine ausgewogene Ernährung mit möglichst wenig, sag ich mal, künstlichen Nahrungsmitteln, ne? Möglichst
Ja.
natürlichen. Aber das ist dann so basic, dass ich gespannt bin, ob du da noch mehr zu beitragen kannst für unsere Zuhörer auch als ich.
Also erstmal vorweg, mich wundert es tatsächlich nicht, dass das nicht groß Teil der Ausbildung ist. Gut, jetzt in der Schweiz kenne ich mich nicht direkt aus, aber es ist ja schon in der Schule kein Thema. Also viele gehen ja wirklich durch ihr Leben und haben nie von irgendwas mal gehört. Ich meine, ich habe das Thema auch nur gestriffen und dann irgendwie durch Zufälle da gelandet oder festgestellt, dass ich dann eine Affinität zu habe, mich damit zu beschäftigen. Und dieses Defizit merkt man dann nicht nur bei der Ausbildung, sondern auch bei den Patienten, die dann bei mir sitzen, dass sich da viel zu wenig mit beschäftigt wird. Oder, und dann kann ich den Bogen schlagen in die Extreme, dass es gleich heißt, ich muss eine Diät machen, ich muss irgendwie in irgendeiner Art und Weise mich einseitig ernähren, nur dann kann ich abnehmen, nur dann bin ich lebe ich gesund. Das wird dann mal gleich so radikal. Also da gibt es natürlich sehr radikale Formen in Form von ketogener Diät, wo man eigentlich komplett auf Kohlenhydrate und dergleichen verzichtet. Sicherlich wird es da auch andere Meinungen zu geben, aber ich bin tatsächlich auch Verfechter von vollwertiger Kost, weil ich die Verteufelung von Kohlenhydraten auch tatsächlich sehr problematisch finde. Die Patienten habe ich bei mir natürlich auch irgendwo sitzen, so jetzt darf ich ja gar nichts mehr essen und also Kohlenhydrate, Grundbaustoff der Kohlenhydrate sind Glukose oder ist Glukose. Und das ist der Stoff, der Energieträger, der unsere Zelle braucht. Das brauchen wir, um Energie zu gewinnen. Wir haben Organe in unserem Körper, die nur über Glukose funktionieren und unter anderem unser Gehirn. Klar, der Körper weiß sich zu helfen, wenn ich keine Kohlenhydrate zuführe, dann macht er das irgendwie anders. Aber erstmal gehört das mit dazu und zwar auch zu einem relativ großen Anteil, die Kohlenhydrate. Und die jetzt so per se zu verteufeln, zu sagen, die sind alle schlecht, finde ich sehr schwierig. Und da steckt auch so ein bisschen dieses, ich beschäftige mich nicht wirklich mit dem Thema. Ich schlage mal die Gala auf oder weiß ich nicht. Oder gehe mal kurz ins Internet und google mal. Und lande dann eben bei irgendwelchen fragwürdigen Diätvorschlägen.
Ja, ich fand es auch noch spannend, wo du gesagt hast, ne, ich will abnehmen und ich will gesund leben. Das sind ja dann manchmal sogar auch zwei verschiedene Themen, ne? Also Gewichtsverlust ist ja zum Beispiel auch, wenn man es aus der Medizinsicht sieht, wo ich es ja oft sehe, ist ja dann vor allen Dingen auch unfreiwilliger Gewichtsverlust sogar eher ein Krankheitszeichen. Während unfreiwillige Gewichtszunahme natürlich auch ein Krankheitszeichen sein kann, aber es ist in der Regel viel ungefährlicher als der
Ja.
Gewichtsverlust. Also insofern ist ja Abnehmen und gesund leben oft auch wirklich zwei verschiedene Themen.
Ja, wobei das für viele synonym zu sehen ist.
Genau.
Ne? Ich nehme ab, ich bin schlank, also bin ich auch automatisch gesund und fit,
Ja.
was natürlich ein Trugschluss ist. Also
Richtig.
ich meine, ich habe es kurz erwähnt, ich habe ja auch 9 Jahre Mangelernährung praktisch gemacht. Also es ist mir schon ein Begriff. Genau.
Sehr gut. Wenn man sowas Allgemeines sagen könnte, ich meine, es ist immer schwierig, ne? Aber vielleicht dann auch nochmal kurze Lanze, auch nochmal für die Schweiz zu brechen. Wir kriegen unaufgefordert, jetzt bei uns in Chur, das mag sein, dass es nicht ganz Schweiz ist, aber wir kriegen Ernährungsempfehlungen für Säuglinge und Kleinkinder ins Haus geschickt. Kann ich dir, wenn du mal
Okay.
kommst im Herbst, kann ich dir das ja mal zeigen, was du davon
Ja.
hältst, wenn Yvonne das aufgehoben hat. Und da war zum Beispiel, ab welchem Jahr dürfen die ein Vollsalz essen, wann ist Fleisch empfohlen, wann darf man Nüsse zuführen, wann darf man Honig geben und so. Das war relativ detailliert, auch so für Dummies, wirklich mit so einer, die sind so alt und dann ist da so ein Balken, ne, wie so ein Balkendiagramm aufgemacht, dass man es wirklich kapiert. Und dann die Ernährungspyramide lernen sie bei uns in der Schule. Felix ist heimgekommen und hat einen ganzen großen Block Ernährung. Das hat dazu nicht
Okay.
geführt, dass er sich jetzt irgendwie gesünder ernährt, aber er
Naja.
hat dann gewusst, oh, ich esse von der Nahrungspyramide, das läuft bei mir nicht gut. Das hat jetzt auch nichts geändert, aber da muss man mal eine Lanze brechen für. Also keine Ahnung, ob das jetzt überall so ist. Aber da finde ich, wird relativ viel gemacht, ohne aufdringlich zu sein. Auch diese ganze Zahngesundheit wird dann
Ja,
hochgemacht
ja.
bei den Kindern und so. Das kommt in all der Kombination und die hatten wirklich Projektwoche auch zudem. Jetzt schon in der
Ja.
zweiten Klasse. Also es gibt da, glaube ich, Bemühungen, dass die Leute das auch schon festgestellt haben, dass es nicht so gut läuft. Da müsste jetzt mal eine Lanze brechen. Aber das stimmt, wir beide hatten es in der Schule wahrscheinlich gar nicht. Also ich mag mich nicht erinnern. Ich habe irgendwann in meiner 11. Klasse habe ich mal was drüber gemacht.
Also sehr spezifisch mal darauf eingegangen, wie funktioniert zum Beispiel der Stoffwechsel? Auf keinen Fall. Das hatte ich dann
Genau.
später im Abitur. Das habe ich aber auch bewusst gewählt. Ich hatte halt Hauswirtschaft. Und da wird das Thema natürlich angerissen und sich damit auch irgendwo beschäftigt. Aber gut, ich meine, ich als Ernährungsfachkraft hätte es am liebsten als Unterrichtsfach natürlich,
Genau.
ne? Aber.
So, deshalb kannst du uns so einen kleinen Einblick geben und nehmen wir mal einen spezielleren Fall, dass es nicht zu allgemein wird. Also jemand ist allgemein mit der Ernährung entgleist. Wir wissen jetzt nicht mit was, heute Gewichtsprobleme oder Herzprobleme oder eben wir kommen nachher noch spezifisch auf Diabetes. Kann man so Standardsachen sagen wie trink mehr, trink weniger Cola? So, also gibt es so Standardsachen, wo du sagst, okay, wir fangen erstmal bei A an. Also A ist 2 Liter trinken, drunter müssen sie gar nicht wiederkommen. Gibt es da so Sachen oder ist das wirklich wie aus der homöopathischen Sicht komplett individuell?
Also, was ich mache, ist immer erstmal die Basics abdecken, tatsächlich, weil ich ist natürlich auch ein Stück weit Zeitmangel. Ich weiß, was bringen die schon an Wissen mit. Man kriegt es natürlich irgendwann mit, okay, wissen Sie, weiß ich, naja, dann lässt man es ein Stück weit weg, aber eigentlich reiße ich es immer an. Das ist einmal die Ernährungspyramide, um so ein Stück weit zu zeigen, okay, was macht eigentlich die Basis unserer Ernährung aus?
Kannst du dir einmal sagen, bitte?
Also absolute Grundlage ist zuckerfreie Getränke, Tees, im Zweifel auch der Kaffee, der ungesüßte, aber es geht vor allem um Wasser und ungesüßte Tees. Dann kommen Gemüse und Obst, wobei der Anteil an Gemüse größer sein sollte als der an Obst.
Spielt
Ist
es
auch
da eine
für die.
Rolle von Gemüse? Weil es gibt ja zum Beispiel auch Gemüse, die sehr stärkehaltig sind. Oder die sehr fettig sind oder die sehr auch in der Zubereitung dann gar nicht gesund sind, wie Kartoffeln oft, ne, die ja grundsätzlich Gemüse ist, aber in der Zubereitung dann oft so entstellt wird, dass es gar nicht mehr gesund ist. Ne? Chips sind auch Kartoffeln.
Ja.
Also, und ich habe oft das Gefühl, ich habe zum Beispiel sehr gern viel Gemüse, aber es ist alles sehr stärkelastig. Wo ich oft denke, ob
Okay.
das denn wirklich so gesund ist oder würdest du sagen, ja, das perfekt Gemüse hat ja dann automatisch diese stärkelastigen Teile und der Rest ist aber dann gut? Oder ist das wie bei Obst, wenn das dann zu viel Zucker drin hat, dass man nur Wassermelone isst, macht der sicher einen Unterschied, ne?
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich würde man die Kartoffel da so ein Stück weit rausnehmen. Bei dem Gemüse. Also man kann da schon spezifischere Empfehlungen geben. Es gibt ja zum Beispiel so dieses grüne Gemüse hat mehr, so, ne?
Ja.
Oder rotes Gemüse hat mehr das und das. Das gibt es schon, aber ich gehe dann, also wenn ich die Basics abdecke, nie so sehr ins Detail. Das ist dann später, wenn man feststellt, okay, mit den Basics kann man sie nicht abholen, man muss spezifischer sein, man muss mehr ins Detail gehen, dann lasse ich die Patienten eigentlich immer ein Ernährungsprotokoll führen für eine Weile, um dann zu gucken, was machen die eigentlich wirklich. Ja, dann muss man noch so ein bisschen mit reinrechnen, dass das auch geschönt wird natürlich. Und dann kann man wesentlich spezifischer darauf eingehen. Aber im Grunde sage ich, Gemüse.
Okay, aber man kann nicht sagen, also Paprika zählt überhaupt nicht als Gemüse, das muss Kohlrabi sein und Rüebli kannst du dir schenken, das muss, keine Ahnung, Radieschen sein oder vergiss das ganze Zeug, nimm Salat und Gurke, na, das geht nicht, das ist alles prinzipiell erstmal gut.
Also, wenn man wirklich über die Basics redet, ist das erstmal gut. Ja, also zum Beispiel Kartoffel ist natürlich ein Riesenthema in der Diabetesberatung. Gleiche Frage für Süßkartoffel zum Beispiel. Da steckt auch ähnliche Zusammensetzungen wie in der Kartoffel drin. Oder Avocado ist immer wieder ein Thema, wo gefragt wird, naja, aber sind ja viel Fette drin. Aber erstmal kann man eigentlich froh sein, wenn die Leute überhaupt Gemüse essen.
Okay, gut,
Also man,
sehr gut.
ne, also genau, auch bei Salat zum Beispiel könnte man jetzt argumentieren, ob der Salat im Supermarkt so nahrhaft ist, weil eigentlich steckt da schon fast nichts mehr drin, aber hey, das macht trotzdem satt, da sind kaum Kalorien drin, also go for it.
Gut. Und bei Obst sicher selber, ne?
Bei
Grundsätzlich, ne?
Obst erstmal ja, klar, also auch da hätte man jetzt im Hinblick auf Diabetes so ein Stück weit eine Einschränkung.
Da ist sicher Banane der
Genau.
Killer, oder?
Banane
Und
und
Orange.
Weintraube.
Ah, Weintraube, ja, die ist auch mega süß, das stimmt, ja.
Genau, da steckt gleich die schöne Glucose drin
Ja.
und genau.
Gut, ich.
Ernährungspyramide, genau.
Ja, ich habe dich unterbrochen. Danke.
Ne, kein Problem. Getreide kommt dann als nächstes. Das ist so die nächste Gruppe. Also praktisch, naja, die Gruppe der Kohlenhydrate kann man nicht sagen, weil natürlich auch in Gemüse Kohlenhydrate drinstecken. Aber das ist so die nächste Gruppe, die dann kommt. Und danach Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Milchprodukte teilen sich praktisch eins.
Wenn wir auf
Da würde man
Getreide
also.
kurz auch nochmal eingehen, für mich, ne, weil
Ja.
das gibt ja auch ein sehr breites Sortiment, was man jetzt darunter versteht. Und vieles davon zählt ja tatsächlich zu ungesund. Ne? Wenn man überlegt,
Ja.
das ist die Ebene über dem Gemüse und da ist eigentlich schon 80%, was ich unter Getreide verstehe, ist eigentlich Gift. Ne? Wir sind jetzt daheim umgestiegen auf wirklich unvorbereitete, ne, ich weiß nicht, ob das richtig war, also Haferflocken pur, ne? Also keine gemixten Müsli mehr. Ne?
Ja.
Und dann, wenn sie wollen, die Kinder, dann können sie zu den Haferflocken dazu noch ungesüßte Sachen dazu nehmen, so Haferpops oder solche Sachen, ne? Dass es ein bisschen Geschmack hat, weil sonst ist es ja ein bisschen als Frühstück
Ja.
Extremfad. Yvonne ist auf Porridge umgestiegen und macht sich das warm und ich auf Rohkost. Also ne, wir haben da Getreide, versuchen wir einigermaßen gesund zu machen, aber schon bei Brot, ich meine, wenn du das kaufst irgendwo und nicht selber machst, da ist so viel Zucker drin und Salz und Jod und all den Kram. Ich meine, das ist ja auch, und Nudeln zählen ja jetzt nicht zu gesunder Ernährung, aber ist ja trotzdem Getreide. Also kannst du da vielleicht auch was zu sagen?
Ja, ich dachte nur, wir sind bei Basics noch, deswegen habe ich da nicht, weil das ist praktisch schon so dieses ganz klassische Thema Diabetesberatung. Wobei, da muss ich kurz den Bogen schlagen, wenn ich bei den Diabetikern über Kohlenhydrate rede, sind das natürlich nicht nur die Getreide. Dann reden wir auch über Obst, dann reden wir über Kartoffeln, dann reden wir über Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, über die Kartoffel nochmal gesondert. Auch Mais wird tatsächlich gesondert erwähnt. Reis, Nudeln, dann alles, was Flocken heißt. Obst hatte ich schon, natürlich Süßigkeiten und auch die Milch- und Milchprodukte. Ja, also mal ganz groß gerissen. Das ist alles Lebensmittel, wo Kohlenhydrate drin stecken. Und dann geht es natürlich so ein Stück weit darum, sich anzugucken, wie stecken die denn da drin? Bei Getreideprodukten, Brötchen, Flocken, was auch immer, sind das langkettige Kohlenhydrate. Das heißt, das sind einzelne Glukosebausteine im Zweifel oder auch andere Zuckerarten aneinander gekettet. Und damit der Körper da rankommt an diese einzelnen Bausteine, muss er es aufspalten. Je länger die Kette ist, umso mehr Ballaststoffe auch mit drin sind, auch eine Form von Kohlenhydraten, umso länger braucht er, da ranzukommen. Und umso langsamer steigt dann der Blutzucker an. Also das ist dann wieder das Thema für den Diabetes. Und das ist auch so ein bisschen was, was man sich eigentlich als Otto-Normalverbraucher, der keinen Diabetes hat, zu Herzen nehmen kann, weil je länger die Kette, desto mehr Vollkorn zum Beispiel, also so Faustregel, wenn man will, je mehr Vollkorn, desto mehr andere Stoffe stecken mit drin, Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, desto gesünder wird es eigentlich. Und vor allem umso weniger verarbeitet ist das ganze Lebensmittel. Gut, bei Brot könnte man jetzt sagen, macht man noch mal eine kleine Ausnahme, weil dann kannst du trotzdem noch Zucker und Jod und Salz mit reinschütten. Aber erstmal so, wie du schon sagst, die reinen Haferflocken an sich super Lebensmittel. Ist eigentlich so unser in unseren Breitengraden Superfood schlechthin. Genau, und deswegen ist da so schon ein Unterschied zu machen, klar. Aber Nudeln, Reis, auch Brot, Brötchen kann natürlich auch irre ungesund sein.
Vor allem, wenn ich Nutella drauf schmiere.
Vor allem, wenn man auch noch Nutella draufschmiert. Genau, das wäre übrigens die Spitze der Pyramide, um das mal abzuschließen.
Ich
Das
habe
sind
gedacht,
alles
wann.
Genussmittel.
Haben wir die Fette schon gehabt, die Öle und all das Zeug?
Ja, die stimmt, die kommt noch mal dazwischen.
Gell?
Also,
Wo sind
ne?
die? Über den Fischeiern, so.
Also genau, Fisch, Eier, Fleisch und Milch und Milchprodukte. Dann kommen die Fette und Öle. Da würde zum Beispiel auch sowas wie Olive mit reinzählen.
Die ist so weit oben.
Die ist so weit oben, ja.
Mist. Oh shit.
Ja, was sind da denn die guten
Ich habe
Fette?
gedacht,
Wobei
das wäre
man das auch
Gemüse.
nicht mehr so
Aber ich
richtig
hatte
sagt.
gedacht, es zählt es nicht zu Gemüse.
Nee, leider nicht.
Boah, Mann. Warum
Ja,
ist
aber
Olive
das.
kein Gemüse? Schlimm.
Nee,
Kapern? Ist das
könnte.
auch kein Gemüse?
Oh, das weiß ich jetzt nicht.
Ach, sehr gut. Dann ist es Gemüse.
Das müsste ich jetzt kurz
Nee,
nachgoogeln
guck's
oder
nicht
so.
nach. Ich bin der Vereinigung, das ist Gemüse.
Wahrscheinlich ist es dann irgendwie eine Nuss oder sowas oder
Ah, ja.
ein, zählt zu
Wie?
den Samen oder keine Ahnung.
Da gibt es doch diese Mix aus Obst und Gemüse wie bei Tomate. Wie heißt das? Das ist doch auch
Weiß ich
eine
nicht.
Fruchtgemüse, oder wie das
Ja,
heißt.
mag sein.
Okay.
Aber den
Gut.
Namen weiß ich nicht.
Also, was ich mich immer frage, mal abgesehen vom Tierwohl und Klimaschutz und all dem, was mit Fleisch dranhängt, warum das so weit oben ist in der Pyramide. Eiweiße sind keine Glukose, es ist kein Zucker. Ich meine, gut, das sind jetzt
Ja.
Fremdeiweiße. So gesehen verstehe ich das alles natürlich, aber wir können ja
Ja.
keine Menschen essen. So gesehen bleibt es ja bei Fremdeiweiß in der Ernährung, ob es jetzt pflanzlich ist oder tierisch. Ist das
Ja.
ein Problem wegen den Fetten oder warum ist Fleisch so weit oben und Fisch?
Also tatsächlich ist es bei der Ernährungspyramide schon so, dass Tierwohl mit berücksichtigt wird, einer der
Ah,
Gründe.
deswegen. Okay.
Deswegen empfiehlt zum Beispiel, da mache ich kurz noch einen Schlenker, weil das, was ich erzähle den Patienten, ist nicht nur die Ernährungspyramide, sondern auch die 10 Regeln der DGE. Da ist das nochmal so ein bisschen erklärt. DGE, für die, die es nicht wissen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die einfach mal aufgeschrieben hat, wie sollte dann vollwertige Ernährung aussehen in 10 Regeln.
Könnte ich die in die Shownotes packen? Hast du die? Dann müssen wir sie nicht besprechen. Aber das weiß ich auch
Ja,
nicht. Und das ist
ich
sicher
hätte sie jetzt
interessant.
auch nicht, wäre sie jetzt auch nicht durchgegangen
Ja, aber die können wir in
im
die Shownotes
Detail.
packen. Müssen wir nur beide dran denken, dass ich auch wirklich
Ja,
mache.
klar.
Machst du mir ein E-Mail, okay?
Ja, kann ich
Danke.
machen. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Sorry.
Wir waren bei Fleisch und
Fleisch,
Fisch.
genau.
Genau. Genau, also bei Fisch zum Beispiel würde man auch wirklich nur eine Portion, maximal zwei, empfehlen. Hauptsächlich auch wegen des,
Pro Tag.
naja, mit Tierwohls. Da steht tatsächlich ja Überfischung der Meere im Vordergrund.
Pro Tag meinst du oder pro Woche?
Pro Woche. Pro Woche. Genau, ich habe jetzt an die Pyramide gedacht, da geht es dann schon pro Woche in der Etage sozusagen. Genau, und dann ist rotes Fleisch, steht ja immer wieder in der Kritik. Das ist, also ich habe ja schon erwähnt, Krebstherapie, dass ich da tätig war und man weiß tatsächlich über wenige Lebensmittel wirklich wissenschaftlich nachweisbar, was krebserregend ist und was nicht, also was jetzt die Ernährung angeht. Eine der Dinge, die bestimmte Arten von Krebs hervorruft, ist rotes Fleisch. Also auch deswegen steht das ziemlich weit oben. Dann ist Fleisch mitunter sehr fetthaltig und dann sind wir beim tierischen Fett. Wo man also auch da sagt, okay, wenn ich viel fetthaltiges Fleisch esse, dann nehme ich eher zu. Und deswegen steht das auch relativ weit oben.
Super, sehr gut. Also nicht wegen dem Protein, sondern wegen allem, was sonst so dran hängt.
Ja, genau. Und bei Proteinen übrigens, weil du gesagt hast, körperfremd, wenn man tierisches Eiweiß und pflanzliches Eiweiß miteinander kombiniert, dann wird das höherwertig, passt eher zu dem, wie unsere Aminosäuren sozusagen im Körper vorliegen und können dann besser aufgenommen werden.
Sehr
So
interessant.
als kurzer Exkurs.
Ja.
Klassiker zum Beispiel Kartoffeln mit Ei. Genau.
Sehr gut.
Ja.
Vielen Dank. Dann switchen wir rüber zu Diabetes, weil das ist ja, hast du schön gesagt, das ist ja tatsächlich auch eine Krankheit, die man dann wirklich mit der Ernährung A bekommt, aber dadurch auch B steuern kann und ja auch bis fast in den Endphasen noch positiv beeinflussen kann. Irgendwann ja dann nicht mehr, ne? Aber in ziemlich langer Zeit hat man ja eine ganz große Phase, wo man da wirklich eingreifen kann. Da wäre ich jetzt nochmal gespannt, wenn wir da nochmal ein bisschen in die Tiefe auch gehen können. Was sind so die absoluten No-Gos? Auch schon in der Anfangsphase. Wir haben ja gehört, es sind eine ganze Menge. Und was sind vielleicht so ein, keine Ahnung, wie so Cheat Meal, ne, wo man sagen kann, okay, das schmeckt auch fein, das, ne, es gab ja zwischendurch so Diabetesprodukte, ich glaube, die sind größtenteils auch wieder verschwunden. Die Süßstoffe haben einen ganz schlechten Ruf, zumindest in meiner Bubble. Weiß nicht, ob das irgendwo besser geworden ist, aber da ist das nach wie vor ganz schlimm, das Zeug. Ne, also was, da bin ich jetzt gespannt, weil da waren wir die in den beiden Interviews auch noch nicht sehr in der Tiefe.
Okay. Also was für den Diabetiker wichtig ist zu wissen, zumindest wenn wir über Typ 2 und vielleicht auch Schwangerschaftsdiabetes sprechen, ist, in welcher Art und Weise liegt das Kohlenhydrat im Lebensmittel vor. Da sind wir wieder bei langkettig und kurzkettig, weil das eben dadurch, dass es unterschiedlich schnell verstoffwechselt wird, den Blutzucker nach oben treibt oder eben nicht. Und da liegt dann so ein Stück weit der Fokus drauf, dass ich versuche, den Patienten zu vermitteln, dass sie auf Lebensmittel mit kurzkettigen oder einzelnen Baustoffen, wie zum Beispiel den Weintrauben, eher achten müssen. Oder die Lebensmittel mit anderen kombinieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Saft trinke oder auch eine Limonade, das ist sozusagen das absolute No-Go. Das ist tatsächlich was. Kurz eingeschoben, man würde dem Typ-2-Diabetikern auch kein Lebensmittel verbieten. Es ist alles erlaubt. Die Frage ist, in welchen Mengen und wie häufig. So, wenn ich jetzt also jemanden da sitzen habe, der sagt, aber mein geliebter Saft, so, dann würde man dem sagen, okay, dann an den Mahlzeiten dran, mit dem Essen dazu. Also irgendeine langkettige Art Kohlenhydrat, ein Stück weit auch Fett, Eiweiß dazu. Dann schießt das Ganze nicht so ins Blut, sondern hat eine viel schwächere Kurve, fängt das also so ein bisschen ab, dieser hohe Gehalt an Zucker in dem Getränk. Genau. Das so ein bisschen ist so das, was man versucht, den Patienten nahezubringen. Und dann natürlich eher in Richtung langkettig überhaupt zu gehen. Also alles, was Genussmittel heißt, alles, was irgendwie von jetzt auf gleich süß schmeckt, hat, also Süßstoffe ausgenommen, diesen Effekt, dass das ins Blut schießt. Und da liegt aber natürlich für viele schon auch die Krux, weil, wie du selber gesagt hast, ist vielen gar nicht bewusst, dass sie hauptsächlich oder sehr häufig, sehr viel eigentlich Genussmittel verzehren und keine Grundnahrungsmittel. Also viele Lebensmittel, die wir tagtäglich essen, die zielen nicht darauf ab, irgendwie uns Nährwerte zu liefern oder ein Sättigungsgefühl zu verschaffen, sondern wir essen sie, weil sie uns schmecken. Und da ist für viele eigentlich schon der Punkt erreicht. Also wenn man jetzt kommt mit, lassen Sie das mal weg und machen Sie mal lieber Grundnahrungsmittel, dann steigen dir viele gedanklich schon aus. Tatsächlich ist es viel in der Therapie dann, dass es darum geht, den Patienten in seinen Veränderungen im Lifestyle zu unterstützen. Wenn ich jemanden da sitzen habe, der in seinem Leben noch nie gekocht hat, der vielleicht nicht mal einkaufen geht, der vielleicht nicht regelmäßig isst, weil er in der Schicht arbeitet oder was weiß ich was, dann muss ich dem erstmal versuchen nahezulegen, dass er sich Zeit nimmt, sich mit dem Essen überhaupt zu beschäftigen. Dann geht es weniger darum, ne, lassen Sie bitte das Stück Kuchen weg, sondern es geht darum, beschäftigen Sie sich damit, setzen Sie sich damit auseinander, gehen Sie mal durch die Supermarktregale, gehen Sie mal auch in die Ecken, wo Sie sonst nicht sind, schauen Sie sich mal ein paar Produkte an, gucken Sie mal, ob Sie sich da was anlacht. Gehen Sie ins Internet und gucken Sie nach Rezepten, irgendwas, wo Sie sagen, hey, das spricht mir gerade aus der Seele, das versuche ich mal. Schaffen Sie sich Zeit zu kochen oder auch nur ein Brot zu schmieren. Also ich hatte erst heute wieder einen Patienten, der gesagt hat, also sich jetzt da irgendwas mitnehmen auf Arbeit, ist praktisch nicht möglich. Und dann fing er aber an er trinkt dann immer Kaffee mit Zucker. So, und dann habe ich mit ihm so ein bisschen versucht rauszubaldowern, warum jetzt der Zucker und ob man nicht vielleicht eine Alternative. Ich sagte, naja, wenn ich keinen Zucker in meinem Kaffee habe, dann fehlt mir die Energie zum Arbeiten. So, da schlage ich innerlich die Hände vom Kopf zusammen und denke, das kann ja nicht wahr sein. Also es ist nicht möglich, dass er sich irgendwas mit, meinetwegen sollte er sich eine Semmel holen, bevor er diesen Kaffee mit Zucker trinkt. Ne? Und das, also wenn ich aus der Praxis rede, dann ist es tatsächlich schwierig zu sagen, okay, das musst du machen, das lässt du, weil das ganz viel, und da sind wir praktisch wie am Anfang des Gesprächs, darum geht, den überhaupt erstmal einen Bezug zur Ernährung zu geben, zu einer ausgewogenen Ernährung. Was heißt das eigentlich? Auch Gemüse findet für viele nicht wirklich statt. Wenn dann heißt es Obst, dann fange ich an mit einer Obst, das ist vielleicht nicht so ideal. Naja, okay, aber wo soll ich jetzt meine Vitamine? Gemüse? Oh mein Gott, Gemüse. Ja, also es gibt auf jeden Fall nicht, also gut, man kann eine Leitlinie aufschlagen und da sind sämtliche Lebensmittel irgendwie erwähnt und Empfehlungen dazu, wie man das den Patienten vermitteln soll. Aber ein Schwerpunkt ist tatsächlich, die Patienten zu begleiten in ihrer Lifestyle-Veränderung, die zu ermutigen, da irgendwie was dran zu ändern. Die wenigsten Patienten gehen auch nach Hause und sagen, boah, hat mich voll umgehauen, ich mache ab heute alles anders und alles, werf alles über den Haufen, weil das tatsächlich nicht funktioniert. Genauso wenig würde man den Patienten was vorbeten, also sagen, das musst du zum Frühstück essen, das zum Mittag, das zum Abendbrot, weil das nicht zu dem Leben der Patienten passt. Ja, jeder bringt sein Päckchen mit, jeder hat irgendwas, was er aus der Kindheit hat, was ihm lieb und teuer ist, was zu seinem Alltag passt, zu seinem Ablauf, zu seinem Job. Da kann ich nichts vorbeten, das muss der Patient selber machen. Stück weit natürlich auch wieder schwierig, weil der Diabetes sowieso schon so viel Selbstmanagement erfordert. Und dann natürlich Patienten schnell auch an ihre Grenzen stoßen. Okay, ich soll die Therapie selber machen. Wenn sie noch ein Insulin dazu haben, wird es noch komplizierter. Dann komme ich mit der Ernährung, dann komme ich eigentlich auch mit der Bewegung, weil die ein Stück weit fast noch wichtiger ist, weil wir uns noch, also wir ernähren uns schon schlecht, aber wir bewegen uns noch viel weniger. Dazu kriegt man die Patienten eigentlich gar nicht. Also erzähle ich ihnen noch bitte da, aber jetzt auch noch Zeit für finden sich bitte. Also die Leitlinien sagen eigentlich fünfmal die Woche 30 Minuten. Also das brauche ich niemandem in der Beratung zu erzählen, weil die dann aufstehen würden und gehen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt,
Nein,
aber
super,
vielleicht.
perfekt. Ich hätte noch ein paar konkrete Nachfragen, was mich
Ja,
einfach so
klar.
interessiert. Auf eine Sache würde ich gerne eingehen. Du hast ein paar Mal was gesagt, was mir heute gar nicht oder was das wirklich das erste Mal gehört habe, dass es eben einen Unterschied macht, ob ich Arzneimittel, nee, Nahrungsmittel einnehme oder ob sie kombiniere. Das fand ich einen ganz interessanten neuen Punkt, ja?
Okay.
Weil auch Trennkost ein super Thema ist, ne? Wie auch dann diese ganze Intervallfasten und so weiter Themen ja sind, die ja gar nicht so sehr auf diese Kombination setzen, sondern eher auf einzelnen Sachen oder auch zum Essen trinken. Ist auch so ein Mythos, ne? Darf man jetzt oder darf man nicht, soll man oder soll man nicht, hilft das der Verdauung oder hilft das nicht, ne? Also deshalb diese Kombination, ist das jetzt einfach, gibt es einfach so ein paar kleine Sachen oder ist das wirklich so ein gängiges Thema, dass man wirklich dann auch Vollwert auch sagt, ich kombiniere wirklich grundsätzlich, sage ich jetzt mal, Eiweiße und Kohlenhydrate sicherlich immer zusammen und dann habe ich noch irgendwie, ne, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, dass das eigentlich in der Kombination sowieso immer viel besser ist oder gilt das dann wirklich so für einzelne Sachen wie Säfte oder so?
Also aus dem Blickwinkel des Diabetes geht es immer darum zu verhindern, dass der Blutzucker nach oben schießt. Was ein Stück weit für uns alle natürlich gilt, wenn wir was essen, geht der Blutzucker nach oben. Das ist ja physiologisch so vorgesehen und völlig richtig. Und da kann auch jeder irgendwo darauf achten, dass es kombiniert, dass der Blutzucker nicht so nach oben schießt, weil er dann sehr schnell auch wieder absinkt. Das heißt, man hat sehr schnell wieder Hunger. Wenn ich also Lebensmittel wähle, die mich länger satt halten, führt es gleichzeitig dazu, dass der Blutzucker auch nicht nach oben schießt und schnell wieder nach unten geht.
Was ja vor allen Dingen Gemüse macht. Lange
Ja,
satt.
kommt da, also da würde man dann tatsächlich schon wieder spezifischer sprechen, wenn ich jetzt einen Patienten hätte, der mich fragt, welches Gemüse macht lange satt. würde ich wahrscheinlich sagen, viel.
Ist auch
Wenn
meine
ich mir
Erfahrung,
zum,
ne?
wenn ich mir zum Beispiel eine Gurke nehme und ich esse jetzt nur eine Gurke, da sind irgendwie, weiß ich nicht, 90%, 99% Wasser drin, das sättigt mich nicht lange. Da sind trotzdem dann irgendwo Stoffe drin, die natürlich irgendwo satt machen und die auch meinen Blutzucker nicht erhöhen. Aber bei Gemüse muss ich schon wirklich viel essen. Der Vorteil ist so ein bisschen, dass man da aber auch wirklich keine Einschränkungen hat, eigentlich. Von der Diabetikerseite aus geguckt, es gibt natürlich Gemüse, die ein Stück weit einen höheren Zuckeranteil haben, Tomaten zum Beispiel. Wenn ich, sage ich den Patienten dann auch, schauen Sie einfach, was macht Ihr Blutzucker? Wenn der sich eine ganze Tomatensuppe kocht, kann das schon auch sein, dass das sich bemerkbar macht. Genau, aber Gemüse, ja, eben wegen der langkettigen Kohlenhydrate, wegen der Ballaststoffe. Es sind dann aber eben auch wieder das Vollkorn, ne? Oder Haferflocken, sowas. Das geht langsam ins Blut, das hat eine bestimmte Zusammensetzung an löslichen und unlöslichen Stoffen und so weiter. Und dadurch sättige ich mich das lange. Und wenn ich das eben noch kombiniere mit Eiweiß und Fett, hält es mich noch länger satt. Und es
Also
führt
wieder mit der
dazu, dass der,
Kombination.
genau, Blutzucker
Sehr
nicht so
interessant, ja.
ansteigt. Beim Intervallfasten übrigens geht es ja eher darum, Pausen zu lassen zwischen den Mahlzeiten. Ich bin im Mai jetzt auf einem Kongress gewesen und habe dazu einen Vortrag gehört. Da ging es auch so ein Stück weit um Adipositas, weniger um den Diabetes speziell. Und tatsächlich ist das typabhängig, ob das wirklich gut funktioniert oder nicht. Ich weiß nicht, du wirst vielleicht auch Patienten haben, die sagen, klappt überhaupt nicht. Andere schwören total drauf. Es hat was mit unserer inneren Uhr auch zu tun. Wann setze ich diese 16-Stunden-Pause an oder welche Art von Intervall wähle ich? Und dann würde man ja gar nicht spezifische Lebensmittel weglassen, sondern dann ja zu bestimmten Uhrzeiten essen. Und das kann tatsächlich einen sehr positiven Einfluss auf unser Ernährungsverhalten oder auf unser Gewicht, wenn man jetzt an Adipositas denkt, haben, dieses Intervallfasten. Aber es gilt tatsächlich nicht für jeden. Also
Ja.
das müsste man einfach ausprobieren.
Genau, ich habe das im letzten Interview auch gesagt mit dem Herrn, mit dem Lorenz, glaube ich, hieß er, dass mir das einfach super gut tut. Also ich esse
Ja.
irgendwie das letzte Mal um 3 und dann erst wieder Frühstück. Und ich
Ja.
merke einfach, mir geht es einfach super seither. Ich schlafe viel besser, die Heißhungerattacken sind weg und dann muss ich einfach schauen, dass ich wirklich Frühstück und Mittag gut esse, gutes Essen auch esse.
Ja.
Also wenn ich da ein bisschen Plastik essen, ein bisschen Nudeln mit Soße esse am Mittag, dann langt mir das also für gar nirgendwo hin.
Ja.
Ne? Da muss ich auch kombinieren, habe ich auch gemerkt. Also
Genau.
würde ich
Genau.
kombinieren,
Ja.
da darf es dann auch wirklich mal Salat als Vorspeise und dann noch eine
Ja.
Hauptspeise mit Rums sein. Ne? Und dann vielleicht ab und zu sogar noch ein Dessert, ne? Wenn ich jetzt ja kein Diabetiker bin.
Ja.
Irgendwas Süßes hinten rein, versuche ich natürlich immer, dass das Obst ist oder so. Und dann merke ich, das hält mir bis am Morgen. Da habe ich auch keinen Hunger, wenn ich aufstehe am Morgen.
Ja,
Und da
man
beginne ich
sagt
halt
ja auch,
jetzt neu mit Rohkost, wo
ja.
ich merke, das hält mir dann auch sehr lange an bis am Mittag. Ja, sehr gut. Also
Okay.
da bin ich recht zufrieden jetzt für mich.
Ja.
Empfehle das aber auch selten Patienten, weil auch das meine Beobachtung ist, dass manche Arzneimittel, auch die wir verschreiben, die brauchen regelmäßiges Essen zum Beispiel. Sonst funktionieren die nicht im Alltag und so weiter.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt Patienten habe, wirkt ja erstmal paradox, die sagen, ich esse eigentlich den ganzen Tag nichts. Gut, wenn die dann kommen und sagen, dafür esse ich abends so eine Berge, ist da auch nochmal eine Problematik. Aber ich habe auch Patienten, die sagen, ich esse eigentlich kaum was. Da ist tatsächlich schon die Empfehlung zu sagen, essen Sie, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, weil irgendwann, wenn wir in so einen Hungerzustand geraten, die Leber anfängt, selber Glukose herzustellen
Richtig, ja.
und das auszuschütten, weil wir natürlich diesen gewissen Blutzucker haben müssen. Und da gibt es auch Diabetiker, die dann eben, oder wo die Leber dazu neigt, dann auch mehr zu machen, als sie eigentlich sollte. Und dann steigt der Blutzucker, obwohl sie nicht essen. Und dann hilft es tatsächlich, wenn die eine Kleinigkeit essen. Und wenn das nur eine Naturjoghurt ist oder sowas, um dagegen zu regulieren.
Gut,
Genau.
zwei Themen haben mich noch interessiert. Darfst du auswählen? Sollen wir nochmal über diese Süßstoffe reden? Das fand ich noch interessant. Oder basisch oder saure Ernährung, ob das überhaupt ein Thema ist. Na, dieses, mein Körper ist übersäuert, mein Körper ist basisch, ich soll basische Nahrungsmittel essen mit Pulvern und Gewürzen, Tees dagegen arbeiten. Oder so, ist das ein Thema oder ist das auch so ein Mythos-Zeug? Kannst du aussuchen. Wir haben nur noch für eins Zeit.
Okay. Also dann würde ich tatsächlich eher was zu den Süßstoffen sagen, wahrscheinlich, weil das natürlich auch bei mir mehr eine Rolle spielt. Ich habe tatsächlich viele Patienten, die dann auf Süßstoff zurückgreifen. Und ich meine, ich bin Naturwissenschaftlerin. Ich gehe da auch wissenschaftlich an die Thematik ran und sage, okay, es gibt keine Datenlage, die eindeutig zeigt, das ist schlecht, weil das macht dieses und jenes. Diese Daten gibt es nicht, die sind widersprüchlich. Es gibt natürlich Studien, die dann mal auf das ein oder andere hindeuten. In Meta-Analysen oder sowas kann das dann nie gezeigt werden. Einfach ausgedrückt vermittle ich das dann schon, dass es da eigentlich nichts gegen einzuwenden geht. Aber, und das ist dann immer so das, was ich hinterher schiebe, wir sind als Menschen schon ein Stück weit drauf programmiert, das Süße zu wollen, einen Hieper drauf zu haben, weil wir evolutionär wissen, wenn ich was Süßes esse, wird es mich in dem Moment, wo ich es esse, mich sehr wahrscheinlich nicht umbringen. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen, wenn man in die heutige Zeit denkt, ich esse ganz viel Süß, kann es mich schon umbringen. Aber
Nicht direkt,
erstmal, genau,
nicht
ich
sofort,
schiebe
ja.
es mir nicht in den Mund und ich falle nicht tot um.
Genau.
So, ne? Das ist also so ein bisschen dieses, oder auch Babys, klar, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, haben wir dieses Verlangen. So, wenn ich jetzt Süßstoffe konsumiere, dann erhöht das zwar nicht meinen Blutzucker, aber ich füttere praktisch immer noch dieses innere Kind, dieses Verlangen nach Süß, diesen Hieper, dem gebe ich immer wieder Anlass, da zu sein, zu existieren. Man kann sich das ein Stück weit antrainieren, sozusagen, dass man dieses Verlangen auch hat. Also ich musste das tatsächlich selber bei mir irgendwann feststellen, weil du wirst mir zustimmen, bei uns früher gab es keinen Nachtisch. Also das fand nicht statt. Natürlich haben wir dann auch mal irgendwie noch ein Obst oder was im Sommer, aber wir hatten nicht klassischerweise einen Nachtisch nach dem Essen. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Da haben wir 3 Jahre gekocht, dreimal die Woche, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und ich habe mir über diese 3 Jahre angewöhnt, nach dem Essen gibt es was Süßes. Und wenn ich heute noch, nicht immer, Gott sei Dank, aber manchmal mit dem herzhaften Essen fertig bin, schießt dieses jetzt mich was Süßes. Und das hatte ich früher nicht. Das habe ich wirklich beobachten können über diese 3 Jahre. Andersrum kann man sich es natürlich auch wieder abtrainieren. Wenn ich aber immer wieder diese Süßstoffe konsumiere, dann denkt mein Körper ja, okay, ich konsumiere was Süßes. Und das finde ich diese Problematik daran tatsächlich.
Super. Hey, vielen Dank. Das war ein super tief eingetaucht für unsere Bedürfnisse. Und wir haben auch rausgehört, dass das, was wir in Homöopathie machen und das, was ich ja dann auch tatsächlich in der Praxis praktiziere, dass eine individuelle Beratung benötigt. Und wir wissen das ja auch, ne? Je nach Krankheit braucht es auch wieder andere Sachen, ne? Das ist ja dann bei einem Adipositas, wo man Herzprobleme rummacht, braucht dann eine ganz andere Ernährung als das. Aber so diese Basics, die haben wir jetzt schön auch in den drei Interviews, glaube ich, gehört, ne? Viel trinken, sich angemessen bewegen. Ne? Die Chefärztin hat das schön gesagt, wir essen dreimal so viel, wie wir müssen und bewegen uns fünfmal so wenig, wie wir sollten. Irgendwie so,
Ja,
ne?
stimme ich zu.
Und da ist es dann wirklich am Lifestyle anzusetzen, wichtiger, als ob ich irgendeine Diät mache. Ich finde, das ist jetzt schön in den drei Interviews auch nochmal als Konsens auch rausgekommen, mit drei verschiedenen Leuten, die sich ja nicht abgesprochen haben. Und das deckt sich mit dem, was ich in der Praxis sehe. Und insofern danke ich dir vielmal, dass du dir da die Zeit genommen hast und
Sehr
mit mir da
gerne.
ein bisschen eingetaucht bist. Ich habe das Gefühl, es gibt da noch ein paar Fragen, die ich noch gefragt hätte. Vielleicht muss ich dich nochmal einladen. Zum
Ja,
Beispiel würde ich
natürlich.
gern mal reden über Gewürze. Das würde ich gern mal machen. Das sind, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Gewürze, Sprossen. Da gibt es noch so ein paar so Nischensachen, die ich glaube, die
Ja.
auch eine große Rolle spielen. Auch die Diabetologin hat mal angedeutet, dass Salz auch ein Riesenproblem ist für Diabetiker und in einer
Ja.
gewissen Menge und so weiter. Also ich glaube, da gibt es nur einige Themen, die ich vielleicht in einem anderen Teil in ein, zwei Jahren dich nochmal anpumpe.
Okay.
Aber für heute danke ich dir viel mehr, dass du da Zeit genommen hast und
Sehr gerne.
wünsche dir ganz einen schönen Tag. Wir sehen uns ja im August, freue mich sehr,
Ich mich auch.
bei unserem Fest. Und genau, danke. Tschüss.
Danke. Gerne. Tschüss.